Willkommen zu Hacker News täglich auf Brie Radio. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es unter anderem darum, dass Google die MV2-Erweiterungen aus dem Chrome Web Store entfernt hat, samt uBlock Origin.
Außerdem ein Studentenlehrer, der wegen einer privaten Snapchat-Nachricht festgenommen wurde.
Und der SK Hynix-Chef erwartet eine Speicherchip-Knappheit bis ins Jahr 2030. All das und mehr gleich bei uns.
Google hat im Chrome Web Store die Manifest-Version 2 Erweiterungen aus dem Programm genommen, darunter auch uBlock Origin. In der Hacker News-Diskussion dazu rät ein Kommentar schlicht dazu, auf Firefox zu wechseln. Ein zweiter Kommentator ergänzt, man solle am besten auch auf Google, Facebook, Amazon, OpenAI, Anthropic, Microsoft, Oracle und ähnliche Produkte von solchen Firmen verzichten. Eine Lehramtsstudentin wurde festgenommen, nachdem sie auf Snapchat privat über ihren Arbeitstag geklagt hatte. Rund eine Stunde später stand die Polizei an ihrer Schule. In der Diskussion dazu heißt es, für einen Kommentator ist das sofort ein Grund, Snapchat zu deinstallieren. Derselbe Kommentator hofft zugleich auf eine europäische Variante dieses Verhaltens mit Verweis auf Chat Control. Ein weiterer Kommentator widerspricht dieser Hoffnung deutlich. Das Blog Embrace the Red von Wunderwutzi hat Ende August 2026 gezeigt, wie ein einfacher Website-Zusammenfassungsauftrag Claude Code Opus 5 im Automodus kapert und dabei Codeausführung erreicht. Der Beitrag berichtet von einer Angriffserfolgsrate von 60-80%, allerdings auf Basis einer kleinen Stichprobe. Der Automodus ersetzt seit Mitte August die menschlichen Genehmigungsabfragen durch einen Sicherheitsklassifikator und ist seither die Standardstartart von Cloud Code. Anthropic hatte zuvor die Firma Trajectory Labs beauftragt, 72 indirekte Prompt-Injection-Szenarien jeweils 10-mal zu testen. Laut dem geteilten Diagramm lag der Angriffserfolg für Opus 5 im Automodus bei 0,00%. Diese Evaluierung trägt laut Beitrag keinen veröffentlichten Benchmark-Namen. Boris Czerny von Anthropic schrieb kürzlich, eine geschichtete Verteidigung aus Modelltraining, Eingabeprobes und einem Intent-Klassifikator könne indirekte Prompt-Injection bei unbekannten Angriffen auf annähernd Null senken. Die konkrete Angriffskette läuft so, der Server antwortet auf das Webfetch-Tool mit dem Fehlercode 415 und Claude entscheidet sich selbst, per curl zu laden. Ein Umleitungsbefehl führt zu einer ZIP-Datei mit 7 kodierten Notizbuchdatensätzen, einer README, einem Manifest und einem macOS-Binärprogramm. Claude weigert sich, das Binärprogramm auszuführen, schreibt stattdessen einen eigenen Python-Decoder und führt ihn im Verzeichnis des Archivs aus. Der Autor betont deshalb, der Automodus sei kein Ersatz für eine isolierte Umgebung mit Überwachung. Kai Patterson hat im August 2026 mit Memory Fields ein portables Dateiformat für das Gedächtnis von Agenten vorgestellt. Sein Kernargument lautet, Gedächtnis sollte als Datenformat vorliegen und nicht als mehrstufige Pipeline. Konkret ist ein Memory Field ein ZIP-Archiv mit Markdown-Seiten, optionalem YAML-Front-Matter und optionalem Iskitor-Light-Vector-Index für die semantische Suche. Die Seiten soll der Agent direkt als Prosa schreiben, statt sie zu zerstückeln oder anzureichern. Als Einschränkung nennt Patterson eine weiche Größenbegrenzung von etwa 8 Kilobyte bzw. 2000 Tokens pro Seite, damit sie in ein Vector-Embedding passt. Er kritisiert 3 bestehende Ansätze, Systeme, die an bestimmte Harnesses gebunden sind und Nutzerdaten aus Verläufen abbauen, sehr komplexe Systeme etwa mit PG-Vector, einer Neo4-Geograph-Datenbank und eigener KI, sowie sogenannte hochmoderne Graph- und Logikmodelle, die Informationen aus ihrem Kontext reißen. Als Vorarbeiten nennt er Kapati-Wikis mit hyperverlinkten Markdown-Dateien, doch das Ablaufen von Wissensgraphen sei langsam und unzuverlässig. Bei n Ebenen Tiefe brauche der Agent n plus 1 Tool-Aufrufe, jeder dauert etwa 2-3 Sekunden und es entstehe Druck zu einer SEO-artigen Optimierung der Metadaten. In der Hacker-News-Diskussion meint ein Kommentator, der Text sage im Kern nur, es sei halt Markdown. Ein anderer ergänzt, man solle einfach Text benutzen. Ein dritter hält es für nur die halbe Wahrheit, es sei Markdown plus ArrayG bzw. semantische Suche und gerade ArrayG über Hyperlinks überzeuge ihn. Ein weiterer Kommentator zweifelt, ob eine unstrukturierte Sammlung von Gedächtnis tatsächlich funktionieren kann.
In den Kommentaren zum Artikel, dass Schreiben der sicherste Job gegen KI sein könnte, wird diese Idee hart auseinandergenommen. Ein Kommentator bringt es auf den Punkt, arbeitstägliches Werbetexten sei tot, vorher schon moribund, jetzt durch das LLM regelrecht erschossen. Prestigeträchtiges literarisches Schreiben dagegen sei ein Nullsummenspiel und deshalb ewig.
Und genau dieses Nullsummenargument ist der interessante Teil. Er vergleicht es mit dem Aktienhandel, minus nicht mit Gründung oder Geschäftsaufbau, sondern mit dem reinen Handeln selbst. Auch das sei Nullsumme und deshalb unsterblich. Die eigentliche Erkenntnis der LLM ist eben nicht, dass sie jemandem den Job genommen haben, sondern dass sie diesen Nullsummencharakter literarischer Prestige nicht verändert haben.
Genau daran scheitert dann auch die harmlose Lesart, dass Schreiben sicher sei. Das Copywriting ist tot, das literarische Schreiben überlebt. Aber nur, weil es ein Wettbewerb um Status und Aufmerksamkeit ist, bei dem weniger Leute gewinnen können als verlieren. Sicher ist dieses Feld also nur für die, die in dem Nullsummenspiel schon oben stehen.
Beim Thema Speicherchips hat der Chef von SK Hynix gesagt, dass der Engpass bis ins Jahr 2030 andauert. In den Hacker-News-Kommentaren wird diese Prognose allerdings scharf eingeordnet, als Behauptung ohne jede Projektion oder Analyse. Der Kern des Vorwurfs? Jemand mit direktem wirtschaftlichem Interesse daran, dass diese Nachfrage lange anhält, sagt genau die, dass sie weit über 2030 hinaus weitergeht.
Das ist der Punkt, an dem Meldung und Rezeption auseinanderlaufen. Die Aussage ist nicht falsch, aber sie stammt von einer Partei, die davon profitiert, wenn die Knappheit anhält. In der Diskussion wird deshalb die Zahlenbasis vermisst. Konkrete Projektionen, die Prognose unabhängig von der Interessenlage tragen würden. Apple ist vom KI-bedingten Ansturm auf den Mac Mini und das Mac Studio offenbar überrascht worden. In den Kommentaren darüber herrschen gemischte Gefühle. Einer bringt scherzhaft die Rückkehr der alten Servermodelle ins Spiel. Ein anderer hält fest, dass es schade sei, dass die Preise so stark angehoben wurden.
Auf den Preispunkt kommt eine Entgegnung, die die Sache relativiert. Man könne das vermutlich nicht vermeiden. Die KI-Nachfrage schlägt also direkt auf die Geräte durch, die Apple offenbar nicht in dem Umfang eingeplant hatte. Und genau dieser Nachfrageschub treibt die Preise nach oben, selbst wenn man die Anhebung bedauert. Beim CVE-Streit geht es um die Frage, wem eine Sicherheitslücke zugeschrieben wird. Und in den Hacker-News-Kommentaren wird daraus ein Systemproblem gemacht. Ein Kommentator erinnert an den Witz, dass man erst dann ein echter Hacker sei, wenn man eine CVE auf den eigenen Namen habe, und nennt das eine Form erzwungener sozialer Nachweise.
Ein zweiter spitzt es auf die Anreize zu. Die seien aktuell wirklich schlecht. Traditionell stehe der eigene Name im Lebenslauf, wenn man an einer Schwachstelle arbeitet. Genau diese Anreizlage wird als Grund dafür gesehen, warum solche Zuschreibungsstreitigkeiten überhaupt entstehen. Der große Begriff in der C++-Welt für dieses Jahr heißt Hardening. Und die Kernfrage dahinter ist, ob eine gehärtete Standardbibliothek C++ überhaupt vollständig sicher machen kann. Das Ausgangsbeispiel ist schön konkret. Bei einem STD-Vektor ist der Zugriff über Operator ungeprüft und kann bei einem nicht vorhandenen Element undefiniertes Verhalten erzeugen, während AT bei ungültigem Zugriff eine STD-Out-of-Range-Ausnahme werfen kann. Bis C++26 galt, ist die Bedingung POS kleiner Size falsch, ist das Verhalten undefiniert.
Und genau hier verändert die neue Version die Regel. Seit C++26 gilt, ist die Implementierung gehärtet, liegt ein Vertragsverstoß vor. Ist sie nicht gehärtet, bleibt das Verhalten undefiniert. Entscheidend ist, dass Härtung-Operator nicht in add verwandelt, minus sie erkennt den Programmierfehler und terminiert, statt speicherunsicheres, undefiniertes Verhalten zuzulassen.
Das Härtungsmodell hängt an dem ebenfalls in C++26 angenommenen Contracts-Modell. Gehärtete Vorbedingungen müssen in einer gehärteten Implementierung eine terminierende Semantik verwenden. Die Ausführung darf nach einem fehlgeschlagenen Check nicht weiterlaufen. Gewöhnliche Contracts können dagegen ganz andere Semantiken nutzen. Ignore, observe, enforce oder quick enforce. Ob eine Standardbibliotheksimplementierung überhaupt gehärtet ist und wie dieser Modus aktiviert wird, ist implementierungsdefiniert.
Nur, dass Contracts aus Sicherheitssicht nicht unumstritten sind. In der Diskussion zu dem Artikel begrüßt ein Kommentator sie als 30 Jahre zu spät, aber er nimmt sie und nennt sie nützlicher und weniger unordentlich als Exceptions. Ein anderer widerspricht und hält dagegen, dass Contracts und Exceptions völlig unterschiedliche Probleme lösen.
Ein Blogartikel von Michail Dubakov stellt die These auf. Pflegefähige Software baut auf soliden Grundlagen und maßgeschneidertem Code. In der Hacker-News-Diskussion meldet sich ein Kommentator direkt skeptisch und fragt, warum man jemanden glauben solle, der sich beim Thema No-Code so außergewöhnlich geirrt habe.
Darauf antwortet der Autor selbst mit einer überraschenden Selbstrelativierung. Gute Frage. Niemand hat mit der spanischen Inquisition gerechnet, sprich mit der Wucht, mit der die künstliche Intelligenz kam. Ein weiterer Kommentator pickt noch einmal den ursprünglichen Vorwurf auf und bleibt dabei, dass der Autor sich beim No-Code-Versprechen geirrt hat.
Vor 20 Jahren, nach einer Abstimmung der Internationalen Astronomischen Union im August 2006, wurde Pluto vom Großplaneten zum Zwergplaneten herabgestuft und das Sonnensystem schrumpfte offiziell von 9 auf 8 Planeten. Der Guardian-Artikel von Tim Dowling vom 31. August berichtet, dass diese Debatte zwei Jahrzehnte später weiterhin polarisiert.
Die Kritik an der Entscheidung sitzt tief in der Wissenschaft. Philipp Metzger, Direktor des Stephen B. Hawking Center for Microgravity Research an der University of Central Florida, sagt, die damals geschaffene Planetendefinition sei in der Wissenschaft völlig unbrauchbar. Kevin Schindler, Historiker am Lowell Observatory, wo Pluto 1930 entdeckt wurde, nennt Pluto den Außenseiter, für den viele Menschen Sympathie empfinden.
Ausgelöst wurde die Abstimmung durch die Entdeckung von Eris im Kuipergürtel jenseits von Neptun. Dort liegt auch Pluto. Eris ist ungefähr so groß wie Pluto, mit weniger Volumen, aber mehr Masse. Zur selben Zeit tauchten weitere kleine Körper auf, Haumea, Makemake und Sedna.
Im April sagte damals der NASA-Administrator unter Trump, Jared Isaacman, vor einem Kongressausschuss, ich bin sehr im Lager von Make Pluto a Planet Again. Schindler vermutet, die Kampagne sei vor allem ein US-Phänomen und Metzger räumt öffentlichen Stolz ein, aber nicht unter Wissenschaftlern. In der Hacker-News-Diskussion wird How I Killed Pluto and Why It Had It Coming nicht als Astronomie, sondern als Memoir eingeordnet.
Eine Studie der University of Georgia liefert ein überraschendes Ergebnis über blaues Licht und die Augen. Es beeinträchtigt am stärksten die Fähigkeit, feine Details zu unterscheiden.
In der Hacker-News-Diskussion löst das ein Kopfschütteln aus. Ein Kommentator fragt, ob das wirklich neue Forschung sei. Für ihn sei es Allgemeinwissen, dass blaues Licht unscharf wirkt, weil die blauen Rezeptoren der Netzhaut eine geringere Auflösung haben. Ein anderer verlinkt dazu einen XKCD-Comic.
Das Zuse Computer Museum in Hoyerswerda steht offenbar vor der Schließung, aus Geldmangel. Die Meldung machte auch auf Hacker-News die Runde. Und dort fällt ein bemerkenswerter Punkt. Konrad Zuse werde oft unterschätzt, obwohl seine Beiträge enorm seien.
Genau daran hakt es. Der Kommentar hebt hervor, dass alle Welt Claude Shannon, John von Neumann oder Richard Feynman kennt, aber Zuse in dieser Reihe kaum vorkommt, obwohl er mit seinen Rechenmaschinen maßgeblich an der frühen Computerentwicklung beteiligt war. Dass gerade das Museum gewidmet seiner Arbeit schließen soll, wirkt da wie ein bitterer Kommentar zum Stellenwert.
Ein großer Steam-Leak hat mehr als ein Jahrzehnt angeblich verschollener PC-Gaming-Geschichte an die Öffentlichkeit gespült. 12 Terabyte an Daten laut einer Meldung von Ende August. Darunter finden sich entfernte Inhalte aus Portal 2 und Hinweise auf Half-Life 2 Episode 3. Eine Waffe auf einem neu gezeigten Portal 2 Prototyp tauchte zuvor bereits in offiziell veröffentlichtem Material zu Episode 3 auf.
In der Hacker-News-Diskussion geht es vor allem um die Frage, warum der Betreiber der Leak-Seite nicht sofort verklagt wird. Ein Kommentator sagt, Valve-Anwälte seien vermutlich schon aktiv, minus der Betreiber würde den Prozess verlieren, aber die Seite könne unter Umständen Jahre online bleiben, wenn der Hosting-Anbieter nicht schnell reagiere. Hinzu kommt, die Domain sei womöglich mit anonymen oder gestohlenen Zahlungsdaten gekauft worden.
Ein anderer Kommentator hält solche Leaks in der Gaming-Community für schwer zu verfolgen und meist nicht lohnend. Mehr als eine Abschaltung passiere selten. Interessant ist auch, was der Leak an konkreten Inhalten preisgibt. Darin steckt die längst vergessene Steam-Veröffentlichung von League of Legends, die nur ungefähr 5 Monate erhältlich war. Alte Versionen von Live-Service-Spielen seien fast unmöglich zu bekommen. In der Hacker-News-Runde wird ein YouTube-Video vorgestellt, eine begehbare Stadt, die vollständig aus ASCII-Zeichen besteht und in einer einzigen HTML-Datei läuft. Die Engine ist eine kleine Eigenentwicklung mit JavaScript und Canvas, bewusst ohne Unity, Unreal, 3D-Modelle, Texturen oder Shader. Die gitterbasierte Welt enthält Straßen, Gebäude, Bäume, Autos und Fußgänger.
Was technisch dahinter steckt? Jeder Frame raycastet die Engine von der Kamera aus, um Perspektive, Tiefe, Kollisionen und Sichtbarkeit zu berechnen und zeichnet das Ergebnis mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen. Das Projekt ist noch in Arbeit, Atmosphäre und Interaktion sollen weiter ausgebaut werden.
Mehrere Kommentatoren berichten allerdings, die Live-Demo wirke anders als das Video und Objekte seien schwer zu erkennen. Eine testete mit aktuellem Brave und Firefox auf Arch Linux. Die Erklärung dafür ist simpel. Das Video zeigt die neue Version, die Live-Version sei noch die alte. In der technischen Diskussion schlägt jemand vor, den vollen Block als Hauptflächeneinheit zu nutzen und Halbblöcke oder andere Zeichen fürs Dithering einzusetzen. Ein anderer merkt an, alles über Wert 127 sei eigentlich erweitertes ASCII. Und auch dabei handelt es sich nicht um eine einzelne Sache, sondern um eine ganze Kategorie von Codierungen.
Tja, von Googles Abschied der Manifest-V-Erweiterung samt U-Block Origin bis zu einer Polizeiaktion wegen einer privaten Snapchat-Nachricht, das waren zwei sehr unterschiedliche, aber beide bemerkenswerte Geschichten.
Und beides zeigt, wie schnell alltägliche digitale Entscheidungen unerwartete Folgen haben können. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.